Willkommen zum Open Web Podcast, dem deutschen Podcast über offene Standards im Netz. Mit Sebastian Küppers, Matthias Pfefferle und Christian Scholz. Herzlich willkommen zum Open Web Podcast Folge 29 mit mir, Christian Scholz, und Matthias Pfefferle.
Hallo.
Und einen Gast haben wir nicht.
Nein.
Aber Themen.
Ja.
Okay, was hast du denn für Themen? Ah nee, ich habe ja die Themen.
Du hast die Themen.
Ich habe die Termine. Anfangen. Tolle Termine. Also, Termine liegen an. Und zwar die IIW. Ach, wir wollten das nicht so sagen, ne? IIW fängt gerade an. Gerade ist die Eröffnungsveranstaltung, steht für Internet Identity Workshop und findet statt in Kalifornien, in Mountain View. Und ich gucke gerade mal live in den Twitter-Stream rein. Und Livestream gibt es übrigens nicht, das ist sehr schade. Und einen richtigen Live-Twitter-Stream gibt es auch nicht. Naja. Gut, aber die IIW, weiß ich, kennst du die? Du kennst sie, aber kennen unsere Hörer die?
Keine Ahnung.
Keine Ahnung.
Es geht halt speziell um so Themen wie OpenID, allgemeinen Identity Management im Web.
Genau, und also ich habe so das Gefühl, dass die Identity-Leute nicht so die Social-Media-Leute immer gleichzeitig sind. Und deswegen findet man hier nicht so viel. Das kommt dann alles später. Also ich höre auch gerade irgendwie, dass letztes Jahr Livestreaming nicht so toll funktioniert hat und deswegen würden jetzt eher Sachen aufgenommen. Aber sonst hätten wir es nicht hier live begleiten können im Podcast, was hier gerade passiert für die nächsten 8 Stunden.
Wie beim Wrestling, wo es dann in Echtzeit in Deutsch übersetzt wird.
Genau, so können wir das machen, genau.
Simultan.
Wir können auch mal Wrestling machen eigentlich.
Ja, finde ich auch mal.
Ja, so jetzt habe ich. Ja, also das passiert gerade. Also wer noch hin will, muss sich beeilen. Ich glaube, wenn wir das hier veröffentlichen, wird es auch vorbei sein. Aber Link dazu steht in den Shownotes und da wird es dann noch irgendwann die ganzen Reports davon geben. Ja, dann, was aber jetzt noch in der Zukunft liegt, nämlich am 8. Juni ist in London und ist das OpenID Summit Europe. Findet bei Microsoft statt und wird gefolgt direkt am 9. und 10. Juni von der European E-Identity Management Conference. Ich glaube, das erste ist Eintritt frei, das Summit. Bin mir aber nicht sicher gerade. Und die Konferenz, die kostet, glaube ich, schon ein bisschen Geld. Ich nehme an, du wirst nicht da sein.
Nein.
Ich auch nicht. Ja, wollte ich nur gesagt haben, Shownotes hat auch den Link dann, ist aber im Wiki der OpenID Foundation zu finden. Ja, dann war ich auf einer Konferenz, kommen wir aber später noch zu. Und ich bin ja, glaube ich, auch im falschen Etherpad gerade, super.
Erzählst du die alten Geschichten nochmal?
Genau, ich mach mal gerade eins zu hier. So, hast du noch irgendwelche News irgendwie, die jetzt so klein reinragen oder nicht?
Ich glaube nicht, du kannst mal ankündigen und dann...
Ich kündige mal an irgendwas. Zum Beispiel den Open-Dislike-Button kann ich ankündigen. Wie ich schon twitterte, ist doch reiner Populismus, oder?
Nee, da haben wir ganz Großes mit vor, aber ich darf leider nicht drüber sprechen.
Oh. Wenn ich ja was unterschreibe vielleicht?
Ja, aber dann halt auch nicht hier im Podcast.
Nicht? Kann ich ja nicht so, wenn Leute zufällig zuhören.
Ihr werdet euch noch wundern.
Gut, also Open-Dislike. Kann ich eigentlich den Open-Dislike-Button auch disliken dann?
Klar.
Also, und was aber open daran ist, das wissen wir noch nicht.
Das wird Riesenüberraschung.
Achso, vielleicht ist er gar nicht oben. da muss er also für potenzielle Dislike-Services wahrscheinlich, die es noch nicht gibt. Sammel hier deine Anti-Delicious oder so.
Könnte sein, man weiß es nicht so genau.
Achso. Naja, gut, dann will ich mal nicht weiter bohren und dann können wir das ja nächste Woche oder so oder in 5 nochmal aufgreifen. So, ein paar Ankündigungen, mal wieder in eigener Sache. Twitter at Anywhere haben wir für Plone veröffentlicht. Ist ein Link in den Shownotes, wo man das findet. Ist also ein Add-on-Produkt für Plone, was einfach die ganzen Funktionen von Twitter at Anywhere einbaut. Also Follow-Button und automatische Konvertierung von Links, von Usernamen in Twitter-Links und ähnliches. Könnt ihr euch da anschauen mit Screenshots. Dann war ich am Wochenende fleißig und habe einen Prototypen geschrieben für Yuma. Das hatten wir, glaube ich, auch noch nicht so ganz richtig erklärt, was Yuma eigentlich ist. Steht für User Managed Access. Und da geht es im Prinzip darum, es ist so eine Art Layer über OAuth, insbesondere OAuth 2.0, wozu wir nächste Woche, denke ich mal, eine Folge machen werden, ne?
Genau.
Und da wäre vielleicht auch ganz gut, dass wir vielleicht Yuma auch in diesem Zusammenhang eher erklären.
Ja.
Denke ich mal. Also es geht im Prinzip grob gesagt darum, dass man seine ganzen Autorisierungen eben nicht nur auf den einzelnen Services konfiguriert, also bei Twitter sagt, welche Twitter-Clients Zugriff haben und bei, was ich, Facebook sagt, welche Facebook-Applikationen welche Zugriffe haben, sondern dass man das im Prinzip zentral regeln kann auf einem Server und somit auch eher den Überblick hat, welche Service jetzt eigentlich wo verbunden sind und auch so ein gewisses Log hat, wer eigentlich wann welche Zugriffe angefragt hat. Ja, und da gibt es einen Link dazu auch in den Shownotes, wo es zu diesen Prototypen geht, wo ich ein bisschen mal vorimplementiert habe, weil das die Spezifikation noch nicht ganz fertig ist und um mal ein bisschen auszuprobieren, was Sinn macht und was nicht, haben wir den geschrieben. Außerdem soll das auch noch als Beispiel dienen für eben den Internet Identity Workshop, wo das dann auch in einer Session behandelt werden soll. Also ich mein Prototyp, aber halt das ganze Protokoll. So, ja, das war es eigentlich so an meinen Ankündigungen. Und dann, wenn du jetzt keine News sonst mehr hast.
Doch, ich hätte sogar noch welche.
Oh, ja dann.
Weil nämlich ich habe auch was Kleines veröffentlicht, und zwar ein X-Out und O-Exchange-Plugin für WordPress. Das können wir nachher auch mal kurz verlinken.
Ja, ein X-Out und O-Exchange-Plugin.
Genau, und das wäre doch die Riesenüberleitung jetzt zum nächsten Thema, wo wir das Ganze jetzt erklären könnten.
Und das nächste Thema, das ist
X-Out und O-Exchange.
Ja. Ich glaube, man nennt es aber Cross-Auth, oder?
Cross-Auth.
Gut für Deutsche immer.
Sprechen heute alles Deutsch aus.
X-Out. Ja, X-Out. X-Out.
X-Out.
Genau. Ja, genau. XAuth oder CrossAuth und OExchange, was wahrscheinlich für OpenExchange steht. Das ist immer interessant irgendwie, dass das Open irgendwann wegfällt. Wahrscheinlich OpenExchange schon irgendein Trademark ist. So wie bei OAuth ja auch. Ja, wahrscheinlich gibt es auch irgendwann OID.
Finde ich nur konsequent.
Würde ich auch sagen. Sollten wir erfinden.
Ja, oder Connect. Oh, jetzt habe ich zu weit vorgegriffen.
Oh ja, ja, also wir waren bei CrossAuth und da du ja mehr davon weißt, weil ich ja die ganze Zeit nur irgendwie programmiert habe und gar nicht mitkam. Ich habe nur gehört, dass privacy-mäßig das nicht so toll sei. Aber vielleicht erklärst du kurz, was CrossAuth oder XAuth, wie wir es nennen, denn ist.
Also, für was es gedacht ist, ist Folgendes. Das große Problem bei diesen ganzen Share-Buttons und bei OpenID und bei sonstigen Login-Mechanismen ist ja immer, dass ich keine Ahnung habe, was denn der User am liebsten nutzt, der jetzt gerade meine Seite besucht und ihm deswegen einfach alles Mögliche anbiete.
Also ich nutze dann gerne deine Seite.
Hm?
Ja, nix.
Also es ist dann eben so, ich weiß nicht, wer den Begriff ins Leben gerufen hat, aber man nennt es liebevoll der Nesca-Problem, weil diese schönen Nesca-Autos auch so viele Buttons drauf haben und bietet dann halt gerade beim Login eben den Facebook-Button, den Twitter-Button, den MySpace-Button, den Yahoo-Button, den...
Aber nie den Yeet-Button, meinst du?
Zum Beispiel nie den Yeet-Button. Und zeigt halt alle Button an, um sicherzugehen, dass der User auch einen wiedererkennt.
Hm? Und
CrossAuth
ja.
Will damit jetzt aufräumen und bietet eine Möglichkeit dem User, wenn er sich irgendwo an, oder sagen wir so, der User meldet sich jetzt zum Beispiel bei seinem Gmail-Account an oder bei Google und dann wird in seinem Browser vermerkt, dass er sich jetzt gerade bei Google angemeldet hat. Wenn er jetzt danach zum Beispiel auf Mashable geht, kann Mashable nachschauen, ist der User, der gerade meine Seite besucht hat, irgendwo angemeldet? Oder er kann nachfragen, ist der User, der gerade meine Seite besucht, bei Google angemeldet? In dem Fall kommt dann natürlich ein Ja zurück. Und kann dann eben sagen, okay, dann zeige ich ihm eben nur die Google-Buttons an. Melde dich hier mit Google an, share das Ganze über Google Buzz und was weiß ich, was noch alles für tolle
Dienste. Also das heißt, ich muss das einmal aufgesetzt haben oder was? Oder wird das automatisch aufgesetzt, wenn ich bei Google mal angemeldet war? Dann wird das vermerkt, oder?
Genau, also ich gehe zu bisher Google noch und nicht. Bisher ja noch nicht, weil die testen es noch. Aber es gibt eine Google-Testumgebung. Da kann man das mal ausprobieren, da meldest du dich einfach mit deinem Account an, also mit Benutzernamen und Passwort. Dann wird eben hinterlegt, du bist jetzt gerade bei Google angemeldet und danach kannst du auf die Testseite gehen und die sagt dir dann, ah, hallo, du bist ja bei Google angemeldet, toll.
Das heißt aber, habe ich da noch irgendwas zu sagen, ob die das machen oder wird das einfach automatisch gemacht?
Der große Kritikpunkt war, dass das Ganze opt-out ist. Das heißt, das wird standardmäßig gemacht und du kannst es ausschalten, wenn du möchtest.
Okay, aber das heißt, wenn jetzt die Daten da drin stehen, sagen wir mal, ich will das machen und ich gehe zu einem anderen Server, dann weiß der, auf welchen anderen Netzwerken ich bin, oder?
Die bisherige Variante ist so, dass du nur gezielt fragen kannst, bist du bei Google und dann kommt ein... kriegst du eben ein entsprechendes Token zurück, okay, wenn du bei Google bist und wenn nicht, kommt eben ein Null zurück.
Kann ich einen Loop machen, also.
Ja, aber du musst halt alle abfragen, das heißt, es müssen alle bekannt sein. Das heißt, der Yeet-Button wird wahrscheinlich sowieso nicht auftauchen, weil keiner weiß, dass Yeet ein OpenID-Provider ist.
Das heißt also, ja, wäre
die jetzige Version ist noch relativ unsinnig. Weil die jetzige Version wirklich nur so funktioniert. Bist du bei Google angemeldet? Nein. Bist du bei Microsoft angemeldet? Nein. Bist du bei MySpace angemeldet? Nein. Und jetzt hat sich eben Google da ein bisschen reingeklinkt in die Weiterentwicklung. Und die nächste Idee ist eben zu sagen, man bildet so einigermaßen das XRD-File ab, also den Service-Katalog, und kann dann halt umgekehrt fragen, gib mir doch bitte alle Dienste, bei denen der User angemeldet ist, die OpenID unterstützen, zum Beispiel.
Okay, aber das heißt, privacy-mäßig habe ich dann aber trotzdem nichts zu sagen erstmal, oder? Ich mache es an oder aus, oder?
Nee, du kannst auch sagen,
oder kann ich sagen, werde ich vorher gefragt, welche Dienste ich denn diesem einen Dienst jetzt geben soll?
Das kommt auf die Implementierung an. Also du kannst natürlich das auch so implementieren, dass es nicht automatisch bei der Anmeldung passiert, sondern dass du eben die Möglichkeit hast, dann noch dich reinzuhängen. Und du kannst Seiten auch blockieren. Also du kannst gerade mal auf xout gehen. xout.org.
Ja, gehe ich.
Force off.
Xout. Ja, ist enabled.
Dann kann man nochmal zentral da unten. Also,
ich habe nichts drin,
wenn ihr es jetzt dann gleich mit dem Christian aufruft, seht ihr unten Extender Domain Status und Actions. Und wenn ihr einen Test durchgemacht habt, stehen da eben die Tokens drin, die gesetzt wurden und man kann die rauslöschen und kann die auch blockieren. Das heißt, man kann eben sagen, ab dann soll kein Token mehr gesetzt werden.
Okay, aber ja, trotzdem heißt das doch, wie läuft genau die Übertragung ab? Also ich... Das wird im Browser jetzt gespeichert oder wird das irgendwo zentral auf dem Server gespeichert? Nein. Das heißt,
auf dem Xout-Server werden keine Daten gelagert. Das wird alles bei mir lokal im Browser
abgelegt. Also in der abgelegt. Local. Gut, also wie ich gehört habe, muss man ja einen modernen Browser haben, den zumindest Local Store unterstützt. Das heißt, IE6 wird ein bisschen problematisch werden.
Geht gar nicht. Ja.
Ja, das meine ich damit. Und das heißt aber dann. Das heißt, ich brauche dann JavaScript, um das Ganze abzufragen.
Genau.
Und das JavaScript läuft dann. Okay, aber das läuft doch dann auf der Domain von dem Abfrager, oder?
Genau, das läuft dort, ja.
Und der kann sich dann, ja gut, aber dann hat der volle Kontrolle, was der abfragt. Also ich meine, dann hängt es ja von dem ab, ob der mich noch fragt oder nicht.
Was meinst du?
Ja, wenn der das JavaScript baut. Wenn ich jetzt
Das JavaScript, es gibt ein JavaScript-File, das wird von CrossAuth bereitgestellt mit mehr oder weniger der API. wie du drauf zugreifst und wie du es rausholst und darüber gehst du.
Okay, das heißt, ihr seht gerade crossauth.org/crossauth.js ist das JavaScript-File.
Genau.
Ja gut, aber es läuft ja trotzdem in meiner Domain. Dann, wenn ich es auf meine Webseite einpacke.
Genau, es läuft über deine Domain, darüber schreibst du es rein und über die andere Seite wird es raus.
Dann kannst du auch austauschen.
Ich weiß aber dann nicht, ob die andere Seite dann darauf zugreifen kann. Ich weiß nicht, ob es über XAuth gehen muss, damit du eben von der einen Seite reinschreiben kannst und von der anderen rauslesen. Also so tief drin bin ich da jetzt auch nicht. Aber nee, ich glaub, das dürfte kein Problem sein, weil sonst könnte ich mir ja wirklich den ganzen Storage auslesen.
Gut, ich kenne die Storages nicht, aber ich gehe mal davon aus, dass man nicht einfach von irgendwem anders irgendwelche Storages auslesen darf. Das finde ich dann etwas seltsam.
Ich glaube, der Clou ist eben, dass das zentral über die XAuth-Domain läuft und du deshalb eben von der einen Seite reinschreiben kannst und von der anderen rausholen kannst.
Okay, na gut, müssen wir uns nochmal genau angucken. Gut, genau. Ich gehe mal davon aus, dass es jetzt dann auch, wie du, nicht so einfach ist, das einfach alles rauszulesen. Sonst wäre es ein bisschen witzlos.
Und
ein bisschen gefährlicher als das, was Facebook macht, würde ich sagen.
Naja, so richtig gefährlich ist es eigentlich auch nicht, weil die Daten werden anonymisiert. Also es ist ja nicht so, dass es dann heißt, der Matthias Pfefferle ist angemeldet bei Google, sondern es heißt, der User, der gerade auf meiner Seite ist, ist gerade bei Google angemeldet. Das heißt, sie sind völlig anonymisiert und erst im nächsten Schritt tue ich mich eben ausweisen und das funktioniert dann eben wieder über die klassischen Sachen wie OpenID oder...
Ja gut, dann kann ich zumindest zu OnNDS auch bei Google Yahoo und keine Ahnung was. Und dann wäre noch die Frage, ob die sich irgendwie austauschen können, aber naja gut, schauen wir uns näher an, wie sich das entwickelt. Also so richtig, der Weisheit letzter Schluss sehe ich aber jetzt auch nicht so ganz. Ja, dann hat man noch ein zweites Thema, Open Exchange.
Deswegen, also nochmal kurz, ist das WordPress-Plugin eigentlich auch erstmal relativ unsinnig, weil wenn ich das jetzt halt zum Beispiel bei Notizblock, also auf meinem eigenen Blog installiert habe, dann ist das zwar schön und gut, aber kein Schwanz wird abfragen, ob ich bei notizblock.org gerade online bin. Das heißt, das ist erstmal relativ unsinnig. Aber wunderschöner Anwendungsfall, um einfach mal rumzuspielen, ob es funktioniert.
Okay, ja, siehst du, ich mache es mit Humor. Da ist auch mehr zu tun.
So, und das zweite wäre?
OExchange.
Genau.
Unter oexchange.org zu finden, genau. Oder? Oder bin ich beim Falschen?
Nee, du bist beim Richtigen. Ja,
ich gehe mal auf Examples.
Mit dem schönen bunten Kreis links oben.
Ja, ja.
Und da geht es einfach darum, so ganz klassische Share-Links zu vereinheitlichen. Also, dass der Parameter, der eine URL übergibt, einfach URL heißt, dass der Parameter, der einen Titel übergibt, Title heißt und so weiter.
Ach, das alles?
Genau, und es gibt halt, es gibt auch noch ein bisschen Discovery. Also es gibt halt die Möglichkeit, über Host-Meta, haben wir auch schon mal angesprochen, oder? Well-known Hosts und Host-Meta?
Ich denke... Das wir da schon mal
also
getan
es gibt
haben.
Halt die Möglichkeit über Auto-Discovery zu gucken, unterstützt der Service, den der User XY gerade nutzt, eben irgendeine Exchange-Variante.
Genau, das heißt also, man geht zu einer bekannten URL auf dem Server, wenn man die Domain kennt, kann man da hinten einfach das dranhängen, kriegt ein Dokument zurück, wo dann XML im Prinzip alles drin steht.
Genau, und in Verbindung mit CrossAuth ist es halt, kann man da relativ generisch arbeiten und kann eben gucken, ist der, bei welchen Diensten der User, der mich gerade besucht, gerade angemeldet ist und guckt dann zum Beispiel, unterstützt einer der Dienste irgendeinen Exchange-Mechanismus, wenn ja, baue ich mir halt ganz dynamisch den Button zusammen.
Mhm. Also das, es ist gibt dieser, dann eben in der, das ist dieser Offer-Flow oder was, den ich hier sehe? Es gibt ja eine Exchange-Offer. Also ganz verstehen tue ich es gerade auf die Schnelle nicht.
Also die Variante ist einfach die, irgendwoher kriegst du die Domain des Users, also entweder weil er sich mit einer E-Mail-Adresse irgendwo angemeldet hat, dann macht man es über Webfinger, oder du bekommst irgendwoher eine Profil-URL von ihm, oder es funktioniert eben über Cross-Auth, irgendwann in der zukünftigen Version, dann guckst du eben an der entsprechenden Stelle, Also an diesen, an der, du machst eben Discovery, guckst, gibt es irgendwelche Informationen zu irgendeinem Exchange-Mechanismus über O-Exchange? Wenn ja, wird beschrieben.
Also nehmen wir an, Delicious, wo es unterstützen wird, dann Delicious irgendwie da drin stehen als Endpunkt.
Genau, dann, genau. Und dann steht da drin, welches die Offer-URL von Delicious ist, also die URL, an die ich die ganzen Get-Parameter mit dranhänge. Dann gibt mir Delicious noch über dieses Auto-Discovery-File mit, welches Icon zum Sharen doch am besten verwendet wird für Delicious und noch so ein paar Meta-Informationen. Und dann kann ich das dynamisch den Link zusammenbauen und kann dann auch jeden x-beliebigen Mini-Service anbieten, den der User gerne nutzen möchte. Mhm.
Na gut, da steht eben trotzdem noch mehr drin, was ich jetzt nicht so ganz verstehe, aber lese ich auch nochmal durch. Irgendwelche C-Type-Values oder Link, Flash, Iframe, Image.
Genau, man kann halt alles Mögliche sharen. Die Idee ist halt nicht nur einfach nur den Link zu sharen, sondern die Idee ist halt auch Bilder zu sharen, URLs zu einem Iframe. Also es ist so ein bisschen aufgebaut wie das O-Embed, dass ich halt verschiedene Typen von Share-Items habe.
Okay.
Also ich kann sowohl URLs als auch Bilder, als auch einen Iframe und so weiter.
Okay, dann wird's klarer. Ja, wird das schon irgendwo benutzt oder
also
bietet irgendwer Endpunkte an?
Also es gibt auch wieder ein WordPress-Plugin, dieses Bookmarklet von WordPress damit auszeichnet. Ja, vom Pfefferle.
Ja, ja, aber gut, das sendet ja Zeug. Die Frage ist, ob es irgendwer empfängt.
Der Macher oder die treibende Kraft hinter O-Exchange ist AddThis, also dieser Bookmarking-Service. Und der hat diverse Wrapper dafür geschrieben, dass eben Google und sowas auto-discovered wird. Und im Zuge von Facebooks Like-Button sind da jetzt halt auch Google und diverse andere Dienste auf diese auf den O-Exchange-Standard gekommen und beteiligen sich da gerade ein bisschen an der Diskussion. Das heißt, also wenn es nicht der wird, wird es demnächst sicherlich irgendeine Alternative geben, die auf irgendeinem offenen Standard basiert.
Ja, ich frage mich halt gerade, ob das nicht alles daran nachher krankt, dass eben zwar viel mit Discovery gerade rumdiskutiert wird, aber es irgendwie nirgendwo wirklich gibt.
Das was?
Dass es im Moment eigentlich nirgendwo wirklich Discovery gibt. Also ich meine, es gibt ein bisschen Webfinger da von Google, experimentell, aber stehen auch nur irgendwie 3 Google-Links drin oder so. Ich kann es halt auch nicht editieren irgendwo.
Aber es ist halt auch noch nicht fest. Also alles.
Ist halt die Frage, ob man damit irgendwer mal damit experimentiert in mehr Real-Life-Szenario. Ich meine, deswegen würde mich auch interessieren, was hier Carl ja gerade bei der Eröffnungsrede da vom IRW erzählt hat, weil da ging es nämlich um State of Discovery und das hätte ja gut dazu gepasst.
Gut, haben wir noch mal ein bisschen gewartet?
Ja, wären wir hingefahren, wa?
Oder das?
Sponsoren brauchen wir. Ja, eine andere Sache, die wir vielleicht noch kurz ansprechen sollten und ansonsten auch auf die nächste Folge vielleicht vertrösten sollten, wäre OpenID Connect. Ein neues Ding von Herrn Recorden, der ja schon OpenID ohne Connect mal erfunden hat, miterfunden hat. Hast du
naja, man muss zu Chris Messinas zu Chris Messinas Verteidigung sagen, dass der ja die erste Idee hatte.
Ja, ich glaube, da hatten wir nicht darüber auch gesprochen irgendwie, wo wir es alle nicht verstanden hatten, was der genau meinte in diesem Blogpost.
Genau. Ich glaube, ich war am nächsten dran. Nein, also ich habe mir es wirklich durchgelesen am Wochenende, sehr detailliert. Und es geht halt wirklich darum, OpenID nochmal komplett neu zu erfinden, und zwar auf Basis von OAuth 2. Mhm.
Das hatten wir auch kurz in Data Without Borders mit ihm diskutiert. Also es war nämlich auch meine Frage, ob man jetzt das vielleicht doch eher mit OAuth macht, weil alle da in die Richtung gehen. Und er war da auch so ein bisschen am Überlegen. Und schön, dass das bei rausgekommen ist.
Ja, weil also auch wenn man sich die Spezifikation durchliest, der schwierigste Teil ist noch die Discovery zu verstehen. Aber sonst basiert halt alles auf OAuth Und also ob man dies mehr oder weniger nur noch so eine Art Identity Layer, das heißt, man tut die ganze Zugriffsregelung mit OAuth machen und danach fragt man mehr oder weniger APIs ab.
Da wäre eigentlich direkt die Frage irgendwie, was eigentlich die Zukunft von OpenID eigentlich ist. Also ich war jetzt beim European Identity Conference in München vor einer Woche, oder zwei Wochen jetzt. Und da ging es ja auch um OpenID, also jetzt nur ein bisschen, es ging sehr um Enterprise-ID, aber dazu haben wir gleich noch ein bisschen. Aber da war halt auch die Frage, also ich habe auch da gehört, das habe ich jetzt gar nicht so mitbekommen, dass die OpenID Foundation ja eventuell umbenennen will in Open Identity Foundation und nicht mehr so sehr auf das eine Produkt fixiert sein will anscheinend. Wird natürlich dann auch Sinn machen. Gerade glaube ich, weil ja auch OpenID Connect wird ja auch mehr im Rahmen der OpenID Foundation diskutiert, oder?
Ja. Also. Aber es ist halt, also es sind jetzt, glaube ich, gerade zwei parallele Stränge. Also wenn man eben in den Mailinglisten mitliest, dann geht es hauptsächlich um OpenID V-Next,
ja,
wird es immer schön genannt. Und das OpenID Connect, was jetzt eben, ich glaube, am Freitag vorgestellt wurde, hat mit der normalen Entwicklung, mit der normalen Weiterentwicklung und Weiterplanung von OpenID erstmal rein gar nichts zu tun. Also ich glaube schon, dass David Ricordon und Chris Messina und wer, was weiß ich, wer noch alles gefragt wurde, schon gerne hätten, dass das die normale Entwicklung von OpenID wird. Haben es jetzt aber halt erstmal unter einem komplett anderen, also nicht komplett anderen, aber unter einem neuen Namen und so als Art Spin-off.
Ja, was ich meine, es gibt ja noch genügend Leute, denke ich mal, die sich da auf OpenID eingekauft haben sozusagen.
Ja.
Und denen es jetzt nicht unbedingt recht sein wird, wenn jetzt das alles sich drunter rum ändert. Und so war es ja auch bei der Konferenz. Also ich meine, da war ja Microsoft auch dabei. Die versuchen ja immer irgendwie ihren Card Selector da, also für Information Cards, mit OpenID zu verheiraten. Und da gab es halt auch ein Projekt von Microsoft mit Telekom und noch 100 anderen Leuten. Also war eine Riesenliste. Plaxo war immer wieder dabei. Und wer weiß noch alles. Und die haben halt dann ihr Beispiel vorgestellt, wo es halt im Prinzip darum ging, dass man dann eben die OpenID mit diesem Selector auswählt, die man benutzen will. Er hat auch richtigerweise all die ganzen Nachteile von OpenID so aufgezählt, also auch von halt diesen ganzen Inkompatibilitäten zwischen den einzelnen Implementierungen teilweise und dass RPX ja zum Beispiel auch ganz viel machen muss, um überhaupt dann, also immer Custom Code drin hat, um die einzelnen Implementierungen dann auch richtig zu verarzten, was natürlich auch nicht toll ist. Ich denke, mein größter Punkt dabei wäre eigentlich fast, dass irgendwie das, die Idee dahinter es nicht wirklich geschafft hat. Also als Marketing-Idee, dass ich halt die eine URL habe und eben dann NASCAR nicht brauche, also die ganzen Buttons, sondern ich weiß, das ist meine URL, so wie ich weiß, das ist meine E-Mail-Adresse. Und da glaube ich halt auch nicht so ganz dran, dass es nur daran liegt, dass die Leute keine URLs verstehen. Sondern es hat halt niemand wirklich gepusht. Das ist das Hauptproblem. Weil alle wollen ja ihren Button da haben. Die wollen halt Google da stehen haben und Yahoo und so.
Ja. Aber das Wichtige ist, dass eben OpenID Connect immer noch nicht das NASCAR-Problem löst.
Ja, da muss man es wahrscheinlich mit Webfinger oder was auch immer zusammentun. Ja. Aber ich meine, da muss halt auch jemand anfangen, das zu erklären, dass jetzt die E-Mail-Adresse irgendwie der Identifier ist, den du eintippst. Und dann haben wir auch trotzdem noch das Problem, dass wenn dein E-Mail-Provider das nicht unterstützt, du kannst ja nicht einfach sagen, dass die jede E-Mail-Adresse ist deine Identity.
Ja.
Und das ist halt das Problem, was ich sehe. Andererseits, ich meine, es gehen halt eben die Microsofter gehen eben mit dem Selector dahin. Ich meine, es ist natürlich sicherer, weil du das Phishing-Problem dadurch löst, weil du halt ein Programm auf der, also was die im Prinzip machen, ist für die, die jetzt Information Cards oder so nicht kennen, wenn du halt auf so eine OpenID gehst, dann anstatt, dass du die eintippst, geht halt dann so ein Pop-up auf, und zwar ein Programm auf deinem Rechner. Das verdunkelt auch vielleicht den Rest deines Bildschirms noch, damit du wirklich siehst, das ist was auf deinem Rechner. Und dann wählst du halt da die OpenIDs aus, die du benutzt hast. Also ich kenne jetzt die ganzen Details dieses Projekts nicht, was es noch macht. Das checkt halt auch noch diverse Sachen. Aber auf jeden Fall kann man sich dann eben sicher sein, dass man das richtig gemacht hat.
Das Problem dabei ist aber halt auch wieder, dass es, wenn es auf dem Rechner laufen muss, für mich, wenn ich irgendwo anders zu Besuch bin, halt unnutzbar ist und dass es halt bisher das einzige System, wo es wirklich fehlerfrei und flüssig läuft, Windows ist. Mit IE.
Ja, und das ist halt das Problem auch zum Beispiel bei Information Cards. Da habe ich übrigens auch noch mit jemandem gesprochen, dem vielleicht mal einladen sollen, der uns das genau erklären kann, wie die funktionieren, weil es anscheinend falsch erklärt haben irgendwann mal. Ich weiß aber nicht mehr wann. Aber da ist das Problem zum Beispiel, ich habe Chrome und habe mal gedacht, gibt es da einen Card Select dafür? Gibt es natürlich irgendwie nicht, zumindest keinen, den ich finde. Ja. Und da hast du das Problem. Und das andere ist natürlich wirklich, dass man seine, dass man eben diese Karten, die man dann ja hat, die ja sozusagen virtuelle Visitenkarten, Visitenkarten nicht, aber irgendwie eher virtuelle Kreditkarten sind, die ja ein bisschen sicherer natürlich sind, aber die habe ich dann eben auf dem Rechner. Das kann man natürlich über Mozilla Weave oder irgend sowas lösen. Nur da muss auch das auf allen Browsern funktionieren. Und auch wenn ich mein Internetcafé gehe, will ich mich da vielleicht auch einloggen.
Aber es ist für mich jetzt halt kein Killer-Argument für Information Card und gegen OpenID. Also jetzt, ob ich jetzt am falschen Rechner sitze, der einfach die Information Card nicht unterstützt, oder ob ich nicht weiß, wie meine OpenID aussieht. Also es ist halt wirklich Hölzchen gegen Stöckchen.
Also wir kommen ja jetzt schon langsam in diese Konferenzsache da rein. Also wieder kurz noch dazu, es war halt die European Identity Conference, die wurde von Kuppinger Cole organisiert in München, fand, glaube ich, das vierte Mal statt, jedes Jahr halt. War ganz interessant, war auch international, also war auch alles auf Englisch. Es gab noch so eine Mittelstandskonferenz dabei, glaube ich, die war dann auf Deutsch, meine ich. Aber wie gesagt, war eigentlich alles auf Englisch, waren auch, sagen wir mal, recht gute Leute da. Also Kim Cameron von Microsoft war halt da und ich habe halt Eve Mailer hier von der Yuma Workgroup und von PayPal, mit der ich auch Data Without Borders zusammen mache, getroffen. Drummond Reed habe ich auch mal getroffen, der mit dem ich ja auch im Data Portability Project tätig bin. Und wir haben da auch zusammen ein Data Portability Panel bestritten. Also das war insgesamt sehr nett. Also ich kannte halt eher relativ wenige, muss man sagen. Aber es war recht interessant, weil es halt kam halt alles so aus der Enterprise-IT mehr, also jetzt nicht so aus dem Web. Und da war mal interessant, irgendwie zu gucken, wie die so ticken. Wie ich auch schon sagte, Social Media stand da jetzt nicht so hoch im Kurs. Deswegen so viele Tweets oder so gab es halt davon jetzt auch nicht. Das meiste war dann, glaube ich, ich. Bin ich mal gespannt, ob das irgendwie sich nächstes Jahr vielleicht ändert. Ja, und eine Sache, die halt da auch vorgestellt worden ist, war zum Beispiel von der Telekom ein Projekt. Man hält die Telekom ja eigentlich gar nicht für so innovativ, glaube ich. Sind sie aber zumindest doch. Zumindest in den Labs. Und was die vorgestellt haben, ist im Prinzip so ein Card Selector, den du halt mitnehmen kannst. Also sprich, der läuft auf deinem Handy. Und das Ganze wird noch verbunden mit Near-Field Communication. Das heißt, ein Sicherheitsaspekt wäre natürlich, du hast das Handy immer bei. Das heißt, du kannst dich dann auch damit sozusagen ausweisen. Hinzu kommt dann noch Unterstützung durch halt die neuen Generationen der SIM-Cards, die halt ein bisschen mehr können. Und wo auch dann diverses selbst drauf ablaufen kann. Und da ist halt die Idee, zum Beispiel gehst zum Geldautomaten und willst Geld abheben. Und da wäre halt die Frage, warum irgendwie die PIN auf einem nicht dir gehörenden Gerät eintippen, was ja, wie wir wissen, ein Problem sein kann. Und das könntest du halt damit lösen, indem du halt einfach dein Handy da dran hältst oder Smartphone wahrscheinlich eher und dann halt die PIN auf deinem Handy dann eintippst. Und das dann übertragen wird. Und das fand ich schon eigentlich sehr nett. Und so kannst du dann natürlich auch Information Cards im Prinzip aussuchen, indem du das halt an irgendeinen Reader dran hältst, also so ein Near Field Communication Ding, so ein, wie heißt der, Transponder oder was? Und da dran hältst und dann halt im Prinzip die Applikation dann mit deinem Handy kommuniziert und du dann im Prinzip die Karte aussuchst, die du diesem Dienst dann geben willst. Und das hörte sich für mich ja zumindest, würde es halt dieses, ich habe meine Information Cards nicht dabei, Problem lösen.
Ja, aber ist halt auch nicht in naher Zukunft lösbar.
Das müssen wir halt sehen. Also man muss halt, also es braucht halt NFC-Handys, also NFC gleich Near Field Communication. Die sind jetzt noch nicht so wirklich verbreitet. Es braucht die neuen SIM-Cards und es braucht natürlich vor allem Leute, die es unterstützen und es braucht überall diese Transponder, damit du das auch irgendwo dran halten kannst. Du musst es auch zu Hause natürlich haben, wenn du jetzt irgendwie Online-Banking machen willst, musst du so ein Ding natürlich dann auch haben, wenn du es darüber machen willst oder halt einfach online shoppen. Also es wird nicht morgen da sein. Man hat aber auch gesagt, dass man es jetzt nicht so als Telekom-eigene Sache machen will, sondern schon viele Partner mit ins Boot holen will, weil man sich schon im Klaren darüber ist, dass es eben nur sowas werden kann, wenn man es jetzt nicht als Telekom-Lösung alleine anbietet. Mhm. Werden wir sehen. Also ich bin auch bei Information Cards, ich meine, die kennt ja eigentlich keiner. Also ich kenne keinen, der die kennt, so mehr oder weniger. Mhm. Oder gar benutzt. Also kennen ist ja das eine, benutzen. Also ich habe es vor vielen Jahren mal ausprobiert und das war es dann aber auch. Und ich meine, wie ja schon sagt, es läuft an sich nur mit IE und unter Microsoft richtig gut. Und da ist auch die Frage zum Beispiel mit der US-Regierung. Ich meine, da ist ja, die sind ja groß da mit OpenID und Information Cards zugange, um dich da halt gegenüber den ganzen Regierungsorganisationen ausweisen zu können und da irgendwelche Sachen machen zu können. Da, wie ich hörte, gibt es aber jetzt eigentlich auch noch keine Relying Party, die das annimmt. Es gibt zwar diverse Leute, die das irgendwie anbieten, also die Identity Provider sind und die Karten oder eine OpenID geben, aber es gibt irgendwie keine so wirklich, die annehmen. Und da ist generell vielleicht die Frage, wie so eine Identity, Online-Identity eigentlich angenommen wird. Eine sichere, sagen wir mal.
Ja.
Und da bin ich mir jetzt auch nicht sicher. Und ich meine, wir haben ja hier in Deutschland, haben wir jetzt ja bald den neuen Personalausweis. Und da gibt es ja auch so eine gewisse Differenz so zwischen den beiden Kontinenten hier. Also in Europa sind ja Personalausweise eigentlich relativ angenommen. Ne? Die gibt es halt. Und in den USA ist es halt nicht so. Und deswegen müssen die ja, das ist ja eigentlich der Grund, warum die über OpenID und Information Cards gehen müssen, um irgendwie ihre Bürger zu identifizieren. Und warum die nachher noch diese Open Identity Exchange haben müssen, um irgendwie sicher zu gehen, dass der Mensch das auch wirklich ist, der sagt, der er sei. Und hier brauchst du das halt nicht so, weil hier hast du halt dann halt Ausweise, auch wenn die jetzt ein bisschen umstritten sind, die neuen elektronischen. Aber trotzdem ist es halt so, dass es die doch geben wird. Ich meine, die gibt es ja im November dann. Da ist natürlich trotzdem wieder die Frage, wie sehr die angenommen werden. Ich meine, es hat dann vielleicht jeder einen, aber hat auch jeder ein Lesegerät? Ich weiß nicht, ob ihr da schon mal reingeschaut habt, ob ihr da irgendwas anbieten wollt, könnt oder...
Also es ist erstmal noch nicht wirklich in unserem Interessensektor, weil die Frage ist halt, wann es wirklich kommt und wann es wirklich allgemein nutzbar ist. Also es ist
halt so ein alles Henne-Ei-Problem wahrscheinlich.
Ja.
Ich meine, du musst halt super Dienste haben, sonst wieso sollte ich mir so ein Lesegerät kaufen, was ja auch wieder Geld kostet. Ich glaube, man muss sich auch das Zertifikat da ja noch für kaufen. Das ist ja nicht direkt dabei.
Ja.
Was auch eigentlich, würde ich sagen, mal nicht so eine tolle Entscheidung sein dürfte für die Verbreitung des Ganzen. Ich meine, du kannst dich natürlich dann, wie gehabt, irgendwie an der Grenze da ausweisen, aber ich meine, das verspricht ja eigentlich viel mehr. Und ich meine, der hat ja auch einen Vortrag da gehalten jemand vom Innenministerium und das, sagen wir mal so, von den Features her, hört sich das ja eigentlich auch sehr gut an, auch von den Privacy-Features her. Mhm. Und das war jetzt auch nicht so ein Chaos Communication Kongress, wo er halt irgendwie, sagen wir mal, sich verteidigen müsste, sondern das war halt ja irgendwie, wo seine Kollegen da sitzen aus dem Identity Management, wo er sich eigentlich gar nicht verteidigen müsste. Und es war halt, deswegen war es vielleicht glaubhafter, wenn er da was von Privacy erzählt. Wärst du mal mitgekommen?
Ja, ich glaube, also wenn sowas halt eben gerade in München ist oder sowas, dann muss ich nächstes Mal halt auch wirklich mal hin, konsequenterweise. Ganze Zeit hier über den Scheiß labern und nie irgendwo hingehen. Unmöglich. Ich weiß.
Genau. Ja, das war, wie gesagt, relativ interessant. Telekom-Projekt, werden wir sehen, wann das irgendwann kommt. Gut, ich meine, Data Portability Panel müssen wir jetzt eigentlich gar nicht so viel drauf eingehen. Das, denke ich mal, dürfte bekannt sein, was man da so ungefähr diskutiert. Wir hatten noch ein Post-Privacy-Panel im Übrigen, das war sehr spontan entstanden und da saß dann auch der Herr vom Innenministerium dann auch noch mit mir und Yves da drauf. Und das war zumindest eine recht interessante Diskussion mit dem Publikum auch, wo zum Beispiel einer von Microsoft meinte, dass sowas wie Privacy ja eigentlich gar nicht existieren würde. Also was genau das ist, kann keiner so genau sagen. Deswegen gibt es auch keine Privacy-Laws, sondern es gibt halt Data-Protection-Laws. Mhm. Und da geht man halt davon aus, irgendwie, wenn man dafür Sorge trägt, dass eben nicht so viele Informationen rauskommen, dann wird das mit der Privacy nachher auch schon klappen. Oder so ähnlich. Wie gesagt, das war eigentlich ganz interessant, aber ich meine, haben wir ja auch schon relativ viel hier in der im Podcast drüber gesprochen. Es wäre noch zu erwähnen, sei vielleicht noch, dass halt der Herr vom Innenministerium dann auch meinte, dass man halt eben die Leute mehr erziehen müsste, dass die wissen, was sie da eigentlich preisgeben und so weiter. Wobei ich halt ein bisschen daran zweifle, ob die dann wirklich weniger preisgeben. Ob das nur aus Unwissenheit passiert. Interessantes Beispiel hat auch noch Jim Cameron gebracht. Also der hat erstmal gesagt in seiner Keynote noch, dass irgendwie in 5 Jahren irgendwie die Jugendlichen vielleicht etwas erschreckt sein werden, wie viel Daten eigentlich über sie irgendwie umherschwirren. Da bin ich mir jetzt auch nicht ganz so sicher. Er hat sich auch ein bisschen selbst widersprochen, fand ich, als er dann irgendwann anders meinte, dass halt diese ganzen Saufbilder, dass sie das schon wissen, dass das öffentlich ist und dass sie das einfach als Teil ihrer öffentlichen Person sehen würden. Und er hat noch von irgendeinem...
Noch.
Er hat noch von irgendeinem Mädel erzählt, was irgendwie für jeden Freund, den sie hatte, irgendwie eine eigene E-Mail-Adresse hatte. Der dann sozusagen mit dem Freund entsorgt worden ist.
Konsequent. Ja,
das ist dann Contextual Privacy.
Brauchst du nicht mehr sagen, ey, schreib mir nicht mehr, sondern...
Genau, schalt es einfach ab. Auf. Genau, schalt es einfach ab. Brauchst du noch ein Handy für jeden Freund.
Großartig.
Eine Prepaid Card ist ja nicht so. Ist ja schnell ausgetauscht.
Ah ja.
Ja, eine andere Sache, wie gesagt, ein Yuma-Workshop gab es auch noch, der war recht gut und da habe ich auch viele Leute getroffen, die ich ja nur von Telefonkonferenzen bislang kannte, das war sehr nett. Ja, und wie gesagt, Enterprise IT kam halt auch viel vor und da gab es auch viele Abkürzungen. Wir können jetzt so ein kleines Rätselraten machen, was denn RBAC heißt. Role-Based Access Control, eigentlich gar nicht so schwierig.
Okay, und dann ABAC ist dann Access-Based?
Nein, Attribute-Based Access Control.
Ja.
Und dann gibt es ja noch SAML, das hat man vielleicht schon mal gehört. Das hat Eve im Übrigen, glaube ich, auch mit erfunden. Also sie hat XML mit erfunden, SAML mit erfunden und weiß ich, was noch alles. Internet nicht. Ja, SAML. Security Assertion Markup Language, wenn ich mich nicht irre. Gehört so ein bisschen zu Access-Based Access Control. Und dann gibt es noch Executable, das habe ich zum ersten Mal gehört. Das ist Extensible Access Control Markup Language. Alles mit ML ist natürlich XML, ne? Ja, und LDAP, das hat man schon mal gehört.
Lightweight Directory Access Protocol.
Genau, manchmal frage, was daran so lightweight ist. Aber gut, es ist vielleicht lightweight. Ich frage mich, was eigentlich. Es gab ja vorher DAP. Und das kennt man, glaube ich, nicht mehr. Aber da frage ich mich, wie das wohl dann aussah. Ohne L.
Wahrscheinlich ein bisschen schwieriger.
Wahrscheinlich. Ich frage mich aber
auch. Umfassender.
Ja, und da frage ich mich auch, warum gibt es eigentlich LDAP noch? Das hat der Herr Cameron ja auch gesagt. Der hat so einen neuen Federation Service für Active Directory angekündigt. Und in diesem Zusammenhang wurde er dann auch gefragt, das hörte sich jetzt so an, als würdest du LDAP für überflüssig erklären. Oder einen Ersatz, das hört sich ja an wie ein Ersatz für LDAP. Du weißt schon, dass hier ganz viele im Publikum sitzen, die da ihr Business drauf aufbauen.
Oh.
Ja, die Zeit dreht sich halt weiter, ne? Bleibt nicht stehen. Aber Active Directory baut natürlich trotzdem auf LDAP noch auf. Da waren alle sehr erleichtert. Und ich frage mich, warum ist das nicht JSON und warum ist es nicht ein RESTful Interface?
Das neue oder LDAP?
LDAP. Warum LDAP nicht jetzt durch sowas ersetzt worden wäre?
Ja, okay.
Kurz vielleicht noch zu diesen ganzen Erklärungen, was das ist, soweit ich das verstanden habe. Also Role-Based Access Control, denke ich mal, wird man am ehesten noch kennen. Also zumindest im Plone habe ich das oder wahrscheinlich hat man es auch in anderen Content-Management-Systemen, wo man im Prinzip Usern Rollen gibt, die dann halt bestimmte Sachen dürfen. Ne? Werden dann auch meist auf solche LDAP-Gruppen gemappt, wenn ich das richtig erkannt habe. Und das heißt also, es gibt eine Manager-Gruppe, die darf halt mehr als eine Studentengruppe oder sowas. Und das Problem dabei ist wohl, dass diese Anzahl dieser Gruppen dann irgendwie schnell explodiert, weil man für jede neue Konfiguration, die man irgendwie braucht, brauchst halt eine neue Gruppe. Und ich weiß nicht, hatte irgendwer gesagt, dass irgendwie für 5000 Mann Unternehmen, hätte schon gesehen, dass da auch irgendwie 4000 Gruppen gäbe oder so. Und die sind natürlich dann etwas schwer zu verwalten, wie man sich vorstellen kann. Ja, und deswegen gibt es eben dieses Attribute-Based Access Control. Da geht es im Prinzip darum, dass man jetzt nicht mehr, sagen wir mal, so eine Gruppe zusammenpackt aus beliebigen Leuten. Also man kann sich zum Beispiel vorstellen, es gibt halt, könnte eine Gruppe Webmaster geben. Also leider fehlen mir immer so die Real-World-Beispiele, weil meist, wenn irgendwie Beispiele gegeben werden, sind das irgendwelche Leute, die Alkohol besorgen wollen und dann sagen müssen, dass sie größer, älter als 18 sind.
Aber die Hierarchiestufen.
So hört sich übrigens der Pfefferle an, wenn er eine Stunde mit mir gesprochen hat. Oh. Weil dann hört sich das alles sehr seltsam an. Deswegen machen wir eine kleine Pause und sind sofort wieder da. So, hallo.
Hallo.
Ja, hallo. So, und so hört sich der Pfefferle an, wenn er dann wieder angerufen worden ist. Weil der immer so ein Räuspern im Hals irgendwie.
Ich hatte einen Frosch im Hals.
Ja.
Ich habe mich geräuspert, während du neu angerufen hast. Hätte ich vielleicht vorher machen sollen.
Diesmal lassen wir das sogar drin. Weil das viel lustiger ist.
Ja, ich glaube auch.
Genau, wir waren so, du hast irgendwas zu Access-Based.
Firmen und die verschiedenen Hierarchiestufen.
Ja,
genau. Ist zum Beispiel Riesen für Rollen.
Natürlich, doch. Aber du hast zum Beispiel Webmaster-Team, könnte ich mir vorstellen. Und jetzt nehmen wir mal an, du hast einen Studenten da und der soll da irgendwie auch irgendwas machen können. Und du hast irgendeine Anwendung, die kann halt nur Rollen abfragen. Dann könnte ich mir vorstellen, dass man eine neue Gruppe braucht, wo man halt diese ganzen Webmaster-Leute reintut und diesen Studenten.
Ja.
Und dann, wenn man das jetzt immer so für alle Permutationen macht, ist man relativ schnell bei 4000 Rollen, könnte ich mir dann vorstellen. Also das hatte ich zumindest als Beispiel gesehen, dass irgendwo halt dann viele Leute mit denselben Rollen und selben Gruppen und so da sind.
Aber das hast du halt immer, wenn du irgendwas mit Rollen machst.
Also ja, deswegen geht man ja davon
entweder
weg.
Entweder kommt mit zum Admin rein oder zum Webmaster oder halt nicht.
Ja, und deswegen will man ja davon weg und das ist dann das Attribute-Based Access Control und da geht es eher darum, dass du dann, sagen wir mal, dann kannst du zwar auch Rollen abfragen, sagen wir mal, ist Webmaster oder ist Chef oder sowas, aber kannst dann auch vielleicht mehrere Bedingungen hintereinander packen oder ist Student Hansi. Dann hast du aber, also ich bin mir auch nicht sicher, ob das nachher im Nachhinein wirklich irgendwas mehr bringt. Aber die Idee ist halt, dass du im Prinzip jetzt nicht die Rolle abfragst, also sprich, dass du vom LDAP-Server jetzt sagst, gib mir mal die Rolle für den User oder sowas, sondern stattdessen fragst du halt bestimmte Attribute ab, die du halt brauchst, um eine Entscheidung treffen zu können. Und dann kannst du erstmal hingehen und dann lokal in der Anwendung sagen und das halt konfigurieren, im Prinzip Bedingungen machen. Es wäre jetzt schön, wenn wir irgendwen da hätten, der sich da wirklich auskennt. Aber vielleicht ist ja noch einer im Publikum und der kann sich gerne melden, dann können wir das nochmal genauer sprechen. Und SAML ist jetzt, so wie ich das sehe, halt mehr oder weniger ein Protokoll oder ein Format, mit dem man diese Attribute dann übertragen kann. Und das ist halt signiert, das ist so eine Art Token, da stehen halt diese Attribute drin. Und das ist halt signiert und danach kannst du halt eben testen, ob das wirklich von der Stelle kam, von der es kommen sollte. Also da kommt wieder das Beispiel mit dem Herrn, der zum Beispiel in eine Kneipe geht und ein Bier trinken will und sich dann ausweisen muss, um zu zeigen, ob er älter als 18 ist. Und dieser Ausweis ist im Prinzip so eine Art Token. Da steht ja drauf Geburtsdatum und da steht auch drauf, woher es kommt. Und das kann man so ungefähr mit einem Blick überprüfen, dass es nicht so grob gefälscht ist zumindest. Und in der elektronischen Version würde man dann eben die digitale Signatur sich anschauen und gucken, ob das wirklich von der Ausgabestelle kommt.
Das heißt, wir können jetzt Yuma nächstes Mal fast weglassen, oder?
Ja, das will das ja so ein bisschen einfacher machen, weil SAML ist ja XML. Da gibt es auch verschiedene Flows, die sind auch so teilweise ein bisschen ähnlich wie bei OAuth oder so, dass man halt diese Token hin und her schicken kann. Und wo es halt kompliziert wird, sind, glaube ich, eher diese Attribut-Languages, also wo du dann halt wirklich, es gibt natürlich, muss man dann auch irgendein Vokabular haben, mit dem man diese Attribute ausdrückt. Und da gibt es dann, glaube ich, recht umfangreiche Vokabularien, heißt das so?
Vokabularien? Keine Ahnung.
Vokabulare?
Vokabulars.
Vokabulars. Genau. Ja, wie gesagt, aber damit kenne ich mich jetzt auch nicht wirklich aus. Aber generell geht es halt darum, irgendwie Attribute von A nach B zu transferieren. Und da muss man natürlich irgendwie noch verifizieren können, dass sie auch stimmen. Sonst kann ich ja dem irgendwas schicken. Ne?
Google sagt, es gibt 33.100 Ergebnisse zu Vokabularien. Also scheint es wohl zu stimmen.
Ja, da haben wir was gelernt. Ja, und dann ist das nächste Problem, wie entscheide ich jetzt, ob der Zugriff hat? Wie gesagt, man kann das lokal in der Anwendung machen. Und so wie ich das sehe, ist dann, damit man das dann wieder zentral machen kann, dieses XECML, also Extensible Access Control Markup Language, dafür vorgesehen. Da kann man halt Regeln definieren. Lass den halt rein, wenn Attribut X gleich sowieso ist und Attribut Y gleich sowieso. Und kann zudem wohl noch, weiß ich in welcher Version, irgendwie sagen, aber lock das dann auch mit. Und da gibt es dann wieder, also da gibt es dann wieder Unterabkürzungen, PEP und PIP und PDP, ich weiß nicht, was noch alles, die ich jetzt so, aber nicht auswendig weiß.
So, und trotzdem noch zuhört.
Genau. Ja, der hat es geschafft, weil mehr habe ich nicht. Ah doch, eine Sache habe ich vorhin vergessen, nämlich noch eine Abkürzung, JRD wollte ich noch erwähnt haben.
Was?
JRD, ja. Genannt Jared. Muss das ja mal aussprechbar irgendwo hin noch benennen. Und das ist etwas von Aaron Hamler Huff, was im Prinzip XRD, also das Extensible, der Extensible Resource Descriptor, oder ist das Description Document oder was auch immer, Resource Document. Na, weiß ich auch alles nicht. Auf jeden Fall, dass es das jetzt auch in einer JSON-Schreibweise gibt, die noch ein bisschen diskutiert wird, wie die jetzt wirklich aussehen soll. Aber das macht es natürlich einfacher, da muss ich kein XML parsen, wenn ich jetzt so einen Service-Catalog oder Webfinger-Lookup mache, sondern ich muss halt nur JSON, gut, da gibt es Parser, aber ich kann es halt einfacher abfragen als halt so ein XML-Dokument. Und genau. Das benutze ich auch in diesem Yuma-Prototype, obwohl das jetzt noch nicht so final ist, aber es war natürlich einfacher jetzt zu benutzen, weil ich einfach darauf zugreifen kann und nicht irgendwelche komischen XPath-Abfragen machen muss oder ähnliches.
Und ist, glaube ich, auch unter anderem in dem OpenID Connect-Rahmen entstanden, weil die ganzen APIs, mit denen man danach eben Profildaten und was weiß ich noch alles abfragt, auch auf JSON basieren sollen.
Da bin ich jetzt gar nicht so sicher, wo das genau entstanden ist. Weil es gab vorher schon eine Diskussion auf der XRD-Liste, wo ein paar Leute, Will Norris und andere, für XAuth das diskutierten, weil die das auch lieber als JSON speichern wollen in der Datenbank als den XML.
Ja, stimmt, das könnte auch sein, ja.
Und, aber es scheint so, dass dann Aaron nochmal irgendwie alles selbst erfunden hat oder nochmal neu gemacht hat. Er hat zwar mitdiskutiert, aber irgendwie kam er dann plötzlich mit diesem Post hier raus und dann meinten diverse andere, ah ja, haben wir auch so ähnlich gemacht. Hier Joseph Smar war das zum Beispiel, der das mit Will Norris gemacht und der gibt ja auch so ein paar Beispiele an, wo man dann sich das noch anschauen kann.
Gibt es später dann auch in den Shownotes.
Genau, der Link zu JRD ist dann auch in den Shownotes. Bisschen Problem, was ich noch hatte, war halt, wie das halt, sagen wir mal, sortiert ist, weil man hat ja Links, also das meiste, was man wahrscheinlich abfragen muss, sind ja Links in diesem Dokument. Und normalerweise weiß ich im Prinzip, welchen Typ Link ich brauche. Zum Beispiel brauche ich jetzt irgendwie den Twitter-Account oder sowas. Und der hat so eine REL, einen REL-Wert, ne? REL gleich sowieso Twitter. Und danach frage ich den halt ab. Und wenn ich jetzt so ein JSON-Format habe, dann könnte ich das ja direkt als Key nehmen und habe dann direkt sozusagen mal alle Links, die diese REL-Attribute haben. Und das Problem ist aber, er hat das eher so gemacht, dass halt die Links eine Liste sind. Das heißt, ich muss sie durchgehen und muss dann immer gucken, ist das jetzt einer und ist das keiner. Und das ist so ein bisschen das Problem dabei. Aber er hat halt recht, wenn er sagt, das war auch ein Vorschlag von ihm, von John Panzer, glaube ich, das irgendwie nach REL zu keyen. Aber das Problem ist halt, was ist, wenn jemand irgendwie kein REL-Attribut hat? Dann hast du ein Problem.
Ja.
Oder kann man undefined oder null oder sowas als Key benutzen in JSON?
Nee, ich glaube nicht.
Ja.
Also undefined sicherlich, also als String dann wieder, aber.
Ja, gut, Strings. Ich meine, kann auch einfach eine Null nehmen, weil das andere sind ja alles Strings.
Ja.
Oder eine 42. Aber das ist ein bisschen komisch vielleicht, wenn 42 vorkommt. Ja, ja, wenn wir denn sonst nichts haben.
Sind wir schon fertig?
Dann sind wir schon fertig. Ich könnte noch mehr über diese Konferenz erzählen, aber ich habe so das Gefühl, dass ich dann der Einzige bin, der was erzählt.
Das was?
Dass ich dann der Einzige bin, der was erzählt. Ja komm, dann mach mal schnell Oath 2.0 noch hinten dran.
Sollen wir echt machen?
Nee.
Ich habe nämlich keine Ahnung, wie das genau funktioniert.
Ja, ich habe es jetzt dreimal implementiert irgendwie, jetzt weiß ich inzwischen. So. Also ich weiß nicht alle Flows, also was wir schon verraten können, es gibt verschiedene Flows, nicht nur einen, und es ist nicht backwards compatible.
Ja, was oftmals nicht schlecht ist und weswegen OpenID Connect auch besser ist als OpenID. Aber da machen wir ja auch nochmal was dazu.
Genau, das können wir dann...
Aber das schaffen wir auch nicht alles nächstes Mal. Da müssen wir sagen, nächstes Mal nur OAuth
2.0. OAuth 2.0, das ist doch so einfach jetzt.
Naja, aber wenn du es mit Yuma noch verbinden willst.
Ja, Yuma ist ja noch nicht mal richtig. Ja, aber Yuma ist ja noch nicht richtig fertig. Da ist ja Step.
Naja, aber das muss ja auch erklärt werden.
Ja, da mache ich eine schöne musikunterlegte Einführung. Richtig. Softporno-Musik.
So, und jetzt kommt der Client.
Ja, ich glaube, es ist gut, dass jetzt langsam Ende ist.
Ich glaube auch.
Genau. Ja, achso, zur Konferenz könnte ich noch sagen, nächstes Mal wollten sie noch mehr, also das sei der Ort, wo Web und Enterprise IT so zusammenkommen können. Ich glaube zwar eher, dass das die IRW ist. Aber wäre natürlich schön, wenn da irgendwie noch mehr webmäßig passieren würde. Letztes Jahr hatte bei dieser Konferenz übrigens auch OAuth einen Preis gewonnen. Mhm. Aber dieses Jahr war irgendwie gar nicht so dabei aus dem Webbereich, also bei den Preisen zumindest nicht. Naja, aber bin ich mal gespannt, ob das nächstes Mal wäre auf jeden Fall schön. Und vielleicht sollte man es nicht in München machen, sondern in Berlin, habe ich mir auch so überlegt.
Ja.
Aber ich entscheide es ja nicht. Ja, weil da sind mehr Webleute irgendwie. Also in München habe ich jetzt irgendwie nicht so das Gefühl,
dass
da so
eine... Vielleicht wollen die Webleute so aktiv dann doch auch wieder nicht. Weil du kannst ja natürlich sagen, du willst Webleute.
Weiß ich nicht. Also das glaube ich...
Weißt du?
Also was mich halt immer wundert, ist, warum es halt sehr so kompliziert sein muss in der Enterprise-Sache. Also ich meine, du hast sicherlich irgendwie höhere Anforderungen natürlich, dass irgendwie an die Sicherheit und so, ne? Also ich meine, wenn da jetzt mal irgendwie so ein Leak passiert, ist wahrscheinlich ein größeres Problem, als wenn jetzt irgendwie mein Facebook-Account aus Versehen offen ist.
Ja.
Also auch von gesetzlicher Seite schon irgendwie und was du dann vielleicht noch für Schadensersatzanforderungen da hast. Aber ich meine, wenn man sich halt die ganzen XML-Sachen anguckt, ich meine, dann wäre schon viel gewonnen, wenn das vielleicht JSON wäre und wenn das nicht alles so Riesendokumente immer wären. Also wie gesagt, diese eine Attribute Language, auf die ich da mal gestoßen bin, die war dann, was ich, viele, viele Seiten lang. Ich weiß ja nicht, ob es mal alles braucht oder ob man auch alles ein bisschen overengineert oder halt Use Cases irgendwie nutzt, die man oder sich antizipiert, die mal auftreten könnten, aber in Wirklichkeit nie auftreten. Hat man ja gerne mal. Und das mal halt so sehr generalisiert. Und ich meine, Eve, mit der hatte ich ja viel gesprochen, die war auch so ein bisschen so der Mann, die versucht halt so über Yuma so ein bisschen da irgendwie das aufzumischen sozusagen.
Ja, der Punkt ist halt, ich glaube, man versucht halt in dem Business-Bereich alles perfekt zu machen. Es ist ja halt auch mit RDF, der Semantik-Web-Sprache, man versucht halt gleich nicht einfach irgendein Problem anzugehen, sondern wir haben ein Problem, aber wir versuchen die Lösung jetzt so zu machen, dass wir alle anderen Probleme, die damit auch auftreten könnten, auch noch geregelt kriegen.
Das, ich glaube, das ist so
die größte Hürde, also top-down zu gehen statt bottom-up.
Man muss vielleicht auch sehen, dass wenn man hier bei der Entwicklung von XAML, was glaube ich auch irgendwie 2005 oder so verabschiedet worden ist oder weiß ich jetzt nicht ganz genau, dass natürlich von dem Stand, was da vorher gab, wahrscheinlich auch schon ein gewisser Schritt nach vorne war.
Ja.
Was wahrscheinlich auch die Einfachheit betrifft. Man muss halt sehen, also ich meine, Yuma hat mich auch überrascht, wie viel Interesse da eigentlich dran war. Also wir hatten da 20 Leute in dem Workshop, das hätte ich jetzt nicht so gedacht. Das war ja auch so dieser Pre-Conference-Workshop, also da waren vielleicht auch noch gar nicht alle da. Und auch so hatten verschiedenste Leute da auch Interesse dran und das... Ich meine, das ist natürlich, ich weiß nicht, wie weit das jetzt für die Enterprise so interessant ist, weil es halt sehr user-centric, ne? Also der User entscheidet halt, wer wo Zugriff hat. In so größeren Firmen ist es ja meist nicht der User, der so entscheidet, weil ihm die Daten gar nicht gehören, sondern da entscheidet es halt eben dann die Firma, wer wo Zugriff hat. Da kann man natürlich auch sehen, wie, ob man dann sowas Ähnliches benutzen kann mit vielleicht ein bisschen anderen Flows, dass eben der User das dann eben nicht entscheidet. Aber vielleicht, also muss man sehen, ob diese Protokolle oder Teile des Protokolls irgendwie auch noch anderweitig verwertbar sind. Und wir versuchen da ja natürlich auch irgendwie recht modular vorzugehen. Aber auf jeden Fall war es sehr interessant und auf jeden Fall auch mal interessant zu sehen, so von ein bisschen so von als Außenseiter da reinzugucken.
Als Web-Außenseiter.
Genau. Ja, dann sollten die mal auf, obwohl die sind ja teilweise sind hier bei IAW, da ist es vielleicht andersrum. Ja, dann würde ich sagen, haben wir doch wieder eine Folge gemacht. Offensichtlich. Und machen nächstes Mal noch eine.
Und ihr werdet es nicht glauben, danach folgt sicherlich noch eine.
Ja, und die nächste wird über OAuth 2.0 dann sein, das setzen wir jetzt mal hier so fest.
Mhm. Und dann entscheiden wir einfach spontan, ob wir die Connect noch mit dranhängen oder nicht.
Genau. Und ob wir Humor noch extra machen. Und so. Müssen wir sehen, wie das zeitlich aussieht. Gut, jetzt ist eh keiner mehr da. Wir können auch aufhören zu labern hier irgendwie. Ich glaube, der Schluss ist hier sehr, sehr ausgelabert.
Willst du früher aufhören oder was? Hä? Willst du dann früher schneiden?
Weiß nicht. Ja, jetzt wird es ja wieder interessant.
Jetzt kommt wieder der Teil, der interessant wird. Das Gebabbel.
Genau. Ja, ich sag einfach mal jetzt Tschüss und dann gucken wir mal. Ich glaube, ich werde das nicht groß bearbeiten, weil ich eigentlich gar keine Zeit dazu habe.
Genau. Bist du eigentlich auch...
Eben, wer abschaltet, schaltet ab.
Ich glaube auch.
Okay, dann danke ich dir.
Ich danke dir auch. Ja. Ich wünsche dir was.
Wünsche dir auch. Tschüss. Was auch immer.
Tschüss. Und euch auch.
Ja, euch auch. Tschüss.